Ja, ich möchte euch auch ganz herzlich grüßen zu diesem Gottesdienst und wir starten ja eine neue Predigtserie und da geht es um das Thema Glauben. Ich glaube, da haben wir schon ganz viele Predigten drüber gehört und trotzdem dürfen wir uns wieder auf den Weg machen, Neues zu entdecken. Und auch nochmal eine Information in 14 Tagen, wird der Gerhard Pfeiffer in unserer Mitte sein, er ist ja Beauftragter von Open Doors, da werden wir uns bei dem Thema verfolgte Christen, werden wir das vertiefen. Und ich möchte mit einem Zitat die Predigtserie beginnen und Moritz, du kannst einfach weiterklicken. Und da hatte Johann Albrecht Bengel folgendes zitiert: Der Glaube ist keine Einbildung, sondern eine lebendige Erkenntnis, Erfahrung und Empfindung, ein Licht von dem heiligen Gott angezündet. Das ist schon mal die Basis von unserem Glauben. Und wer den Johann Albrecht Bengel nicht kennt, die Schwaben unter uns müssten ihn eigentlich kennen, denn er ist in Winden geboren. Er war Begründer einer biblisch-prophetischen Schule in der protestantischen Theologie und er war ein hervorragender Exeget des Neuen Testamentes. Aber er hat natürlich hat im 17. Jahrhundert gelebt und Anfang vom 18. Jahrhundert, so nur zur Einklärung. Und da möchte ich den Text von heute Morgen lesen, der steht in 1. Johannes 1 und dort die Verse 1 bis 5. Und da schreibt Johannes, der Apostel: Es war von Anfang an, wir haben es gehört und mit unseren eigenen Augen gesehen. Wir haben es betrachtet und mit unseren Händen betastet, das Wort des Lebens. Das Leben wurde uns offenbart und wir haben es gesehen. Und jetzt bezeugen und verkündigen wir euch das ewige Leben. Es war beim Vater. Und dann wurde es uns offenbart, wir sagen euch, was ihr selbst gesehen und gehört haben, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und zusammen sind wir verbunden mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn. Wir schreiben euch das, damit unsere Freude immer größer wird. Das ist die Botschaft, die er uns gegeben hat, damit wir sie euch weiter sagen. Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis. Und immer, wenn Gott in unser Leben kommt oder wenn Gott in das Leben von Menschen kommt, dann wird es in ihnen Licht und auch der Glaube in uns hat Gott angezündet, in dem Moment, wo wir unser Leben Jesus anvertraut haben. Und das Spannende beim Johannes ist ja, normalerweise, wenn man einen Brief beginnt, begrüßt man ja erstmal die Adressaten und sagt: Hallo, ich bin Johannes, ich grüße euch recht herzlich. Sondern er kommt da gleich zu dem Punkt. Und er zeigt gleich, an wen er glaubt und er zeigt gleich, wer das Fundament ist. Und er möchte uns deutlich machen, wir haben Jesus gesehen, wir haben mit ihm gelebt und wir bezeugen, dass er das Licht der Welt ist und dass er der Sohn Gottes ist. Und somit darf, wenn wir über Fundament des Glaubens sprechen, wissen wir, das Fundament unseres Glaubens ist, wie auch in den Versen beschrieben, Jesus Christus, unser Erlöser. Auf dem basiert alles. Und wir sind durch das Zeugnis der Apostel zum Glauben an Jesus gekommen. Und in einem Gebet hat ja Jesus bei seinem Vater schon für uns gebetet. Das habt ihr jetzt nicht als Folie, das steht in Johannes 17, 20. Da sagt Jesus: Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also Jesus hat schon Fürbitte geleistet, damit du glauben kannst. Und unser Glaube basiert ja auf diesen Tatsachen, die uns durch die Apostel überliefert sind. Darin besteht unser Glaube und unsere Hoffnung. Denn unser Glaube und unser Fundament ist ja mehr als eine gesunde Glaubenslehre. Unser Glaube und unser Fundament ist ja mehr als ein Glaubensbekenntnis. Unser Glaubensfundament ist eine Person und das ist Jesus Christus. Er ist das Licht in deinem und in meinem Leben geworden, wenn du an Jesus glaubst. Wir haben sicher schon ganz viele Definitionen auch gehört, was Glaube denn ist. Glaube ist und der erste Punkt, den ich habe ich in drei Teile unterteilt. Der Glaube ist im ersten Mal eine Haltung. Glaube ist die Haltung auch heute Morgen, mit der wir das Wort Gottes in unser Leben und in unser Herz aufnehmen. Und der Glaube reagiert durch Handlungen, die übereinstimmen mit dem, was Gott sagt. Mein Glaube, dein Glaube basiert auf dem Wort Gottes. Dein Glaube, mein Glaube basiert auf dem, was Gott zu uns spricht. Und als Christen hat jeder von uns ein Maß des Glaubens erhalten. Es macht uns empfänglich, das Wort Gottes überhaupt aufzunehmen. Und wir können es in unserem Leben dann auch wirksam werden lassen. In Römer 12, Vers 3 steht, im Auftrag Gottes warne ich jeden von euch. Seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und messt euch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat. Also der Glauben ist auch ein Geschenk. Gott schenkt dir Glauben. Er zündet in dir ein Licht an. Aber Glaube ist nicht nur eine Haltung, mit dem ich aufs Wort Gottes reagiere, sondern Glaube ist auch immer Aktion. Glaube ist nie passiv. Er ist immer aktiv. Denn unser Glaube, wenn der in Aktion kommt, dann kommt Gott auch in Aktion. Und wenn wir im Hebräerbrief, im 11. Kapitel lesen, dann ist es ja nicht nur eine Ruhmeshalle von Glaubensmenschen, so wie sie gehandelt haben, wie Gott es ihnen auch gesagt hat. Wir können von ihnen lernen, sie haben Gott völlig vertraut. Und sie haben Gott vertraut, dass wenn sie wirken, dass er handeln wird. Und das Kapitel wurde ja geschrieben, um uns zu ähnlichem Glauben zu ermutigen. Nicht, dass wir nur Geschichte lesen und sagen, schön, wie die geglaubt haben, sondern es soll uns ermutigen, dass wir unseren Glauben in Aktion bringen. Dass wir glauben, dass Jesus heute noch Menschen errettet. Dass wir glauben, dass auch in Nordkorea Wunder geschehen können und sich das Herz von diesem Machthaber bekehrt. Dass wir glauben, dass Jesus heute noch Menschen in unserer Mitte heilt. Dass wir glauben, dass Gott auch heute noch unsere unerretteten Verwandten erlösen kann. Und ein dritter, also das war der zweite Punkt, also glaube ich eine Haltung, glaube ich Aktion und glaube ich auch Übereinkunft. Und Jesus macht eine sehr wichtige Feststellung. In Matthäus 18, 19 können wir lesen, und ich sage euch auch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Und deshalb bete ich so gern am Morgen vor dem Gottesdienst, weil wir uns eins machen, dass Gott zu Menschen spricht, dass Gott offenbart, dass Gott da ist mit seiner Gegenwart, mit seinem Heiligen Geist. Und wir wissen, Jesus hat nie mit Worte gespielt. Er ging auch nie leichtfertig mit seinen Verheißungen um. Denn er wusste, sobald er eine Verheißung ausspricht, er damit sein ganzes Sein, sein ganzes Leben dafür einsetzt. In 1. Korinther 1, Vers, in 2. Korinther 1, 20 lesen wir, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, da ist ein Schreibfehler drin, in ihm ist das Ja. Also Gott, Jesus selber steht hinter seinen Verheißungen. Und dieses Übereinstimmen oder miteinander eins werden oder das Gesetz der Übereinkunft im Bereich vom Geist gilt sowohl negativ wie positiv. Wir kennen alle das Beispiel, als das Volk Israel unterwegs war und der Mose 12 Kundschafter ausgesandt hat, dieses Land zu erkunden. Und als sie zurückkamen, berichteten zwei von ihnen negativ. Das können wir lesen in 4. Mose 13, 32 bis 33. Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ dar. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkundigen, verstinkt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakiter, haben wir gesehen. Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor und das waren wir in ihren Augen vermutlich auch. Also die Einstellung von diesen 10 Kundschaftern, ja, geprägt von dem, was sie gesehen haben. Und vielleicht erschreckt uns ja auch manchmal Dinge, die wir sehen. Und dann hatten sie so eine gemeinsame Übereinkunft getroffen. Sie waren gelähmt vor Furcht. Und auf der anderen Seite sehen wir Josua und Kaleb. Die haben Gottes Zusagen geglaubt. Sie haben auf das geschaut, was Gott ihnen zugesagt hat, nämlich, dass sie das verheißene Land einnehmen werde. Sie wussten von Gottes Seite her, das Land gehört uns. Klar gab es Riesen. Klar waren sie kleiner wie die Riesen. Aber sie wollten in das Land hinaufziehen und das versprochene Erbe Gottes in Besitz nehmen. Und Glaube darf immer mit dem übereinstimmen, was Gott gesagt hat. Der Glaube, auch in deinem Leben, ist der Schlüssel zum Vorwärtsgehen und zum Besitz ergreifen. Auch für Dinge, für die wir schon lange beten. In 4. Mose 13, 30 lesen wir denn: Doch Kaleb ermutigte die Israeliten, die sich gegen Mose stellten. Lasst uns sofort aufbrechen und das Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern, hat er gerufen. Also der hat Gott vertraut und es gefällt mir an diesem Mann. Das soll auch mich prägen. Ich möchte dem vertrauen, was Gott mir zusagt. Das, was er an Verheißungen hat, auch wenn meine Erfahrung vielleicht im Moment noch eine andere ist, möchte ich Gott vertrauen, dass er sein Wort erfüllt in meinem Leben, in deinem Leben, in unserem Leben, auch im Leben der Gemeinde. Das ist mal so der Einstieg, so als erster Punkt, was glaube ich. Glaube ist eine Haltung, ist eine Aktion und ist Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. Wir können für nichts glauben, was es überhaupt nicht gibt, sondern wir glauben dem Wort Gottes. Wir glauben Jesus Christus. Wir glauben das, was er uns zugesagt hat. Und deshalb möchte ich euch sehr ermutigen, forscht in der Schrift, was er euch zusagt. Seine Verheißungen, habe ich vorhin gelesen, sind ja in ihm Ja und Amen. Ihr wisst ja, ich bin eher so ein Freund von der angewandten Theologie. Und ich habe mir natürlich gesagt, was bedeutet das jetzt für dich, für mich im Alltag, dass der Glaube mein Fundament ist? Das muss ja ein Resultat haben. Wir glauben ja nicht nur am Sonntagmorgen, von, wenn ihr gut drauf seid, von 8:45 bis um 11:30. Und wenn ihr erst 9:55 kommt, halt von 9:55 bis 10:45. Sondern unser Glaube darf ja was mit meinem Lebensalltag zu tun haben. Und ich glaube, wenn der Glaube unser Fundament ist, dann setzen wir in unserem Leben auch die richtigen Prioritäten. Und Gott möchte, weil er gute Pläne mit uns hat, dass wir unser Leben nach seinen Prioritäten planen und leben. Die Bibel ruft uns ja auf, dass wir unser Leben mit Haut und Haar, mit allem, was wir sind, und haben Gott weihen. Unmodern würde man sagen, dass wir heilig leben, dass wir unser Leben der Heiligung unterstellen. Und das beschreibt zumindest Paulus, das ist in Römer 12, Vers 1, das ist eigentlich der wahre, die Bibelstelle ist nur zitiert, das ist der wahre und vernünftige Gottesdienst. Und das führt uns doch vor Augen, dass wir Verantwortung für das haben, wie wir unsere Prioritäten setzen. Wir haben in der Woche 168 Stunden zur Verfügung. Ich hoffe, ich habe richtig gerechnet. Und diese 168 Stunden in der Woche gehen ungenutzt an uns vorbei, wenn wir sie nicht planen und Prioritäten setzen. Jeder Mensch hat Prioritäten, das sieht man. Welche Beschäftigungen sind ihm wichtig und welche Beziehungen sind ihm wichtig? Dem setzen wir Vorrang. Und das Ergebnis ist, wenn ich mir keine Prioritäten setze, dann werden sie mir gesetzt. Weil es kommen ja viele Erwartungen und Ansprüche auf uns zu in der Woche. Ich glaube, ihr könnt mir da zustimmen. Und wenn wir uns selber keine Prioritäten setzen, stehen wir permanent im Stress. Und das Handbuch für die richtigen Prioritäten, ihr werdet mir es nicht glauben, doch, ihr glaubt mir es. Das Handbuch für die richtigen Prioritäten steht in der Bibel. Oder ist für uns Christen die Bibel. Und im Folgenden möchte ich einige biblische Prioritäten mit euch teilen. Und ich möchte euch bitten, hört bitte mit betetem Herzen zu, weil Gott uns helfen möchte, die richtigen Prioritäten zu setzen. Die erste Priorität in meinem Leben ist Jesus Christus. Das ist meine erste Priorität, ich hoffe deine auch. Aber wie Fische das Wasser brauchen, brauchen wir Christen unseren Herrn. Weil er ja das Fundament unseres Glaubens ist. Die Beziehung zu ihm darf die erste Priorität sein. Und Jesus gibt jetzt seinen Jüngern eine wichtige und herausfordernde Anweisung. In Matthäus 16, 33, jetzt darfst du weiterklicken. Ich habe nach der NLB-Übersetzung es da aufgeschrieben. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Oder nach der alten Lutherbibel, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Und wer ganz lange in der Gemeinde ist, kann jetzt sogar einen Chorus darüber singen. Brauchen wir jetzt nicht machen. Aber die Bibelvers macht doch klar, wer hat die erste Priorität in deinem und meinem Leben? Wir dürfen zuerst die Herrschaft Gottes für unser Leben bei Gott suchen. Und alles andere wird uns zufallen. Also es gibt schon einen Zufall, auch im Leben von Christen, weil Gott es uns zufallen lässt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also ich glaube nicht an einen Zufall, aber Gott lässt uns Dinge zufallen. Wenn wir das Reich Gottes an erster Stelle setzen, wird alles andere, was wir im Alltag brauchen, uns zufallen. Und ich habe einige biblische Aussagen, die das verdeutlichen sollten. Und wenn wir das berücksichtigen, hat es auch gute und schöne Auswirkungen für unser Leben und auch in unserem Alltag. Im Psalm 36, Vers 10 steht, denn du bist die Quelle des Lebens und das Licht, durch das wir leben. Also Jesus ist die Quelle und mein Licht. Er darf für dich, für mich die Quelle des Lebens sein. Im Psalm 16, Vers 1 steht, beschütze mich Gott, denn ich flüchte mich zu dir. Also Gott ist ein Zufluchtsort. Bei Jesus darf ich mich bergen. Bei Jesus darf ich mich zu seinen Füßen setzen. Ist doch toll. Er ist mein, er ist dein Zufluchtsort. Und im Sprüche 1, Vers 7 steht, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also wenn ich Zeit mit Gott verbringe, bekomme ich Weisheit und Gottesfurcht. Brauchen wir Weisheit in der heutigen Zeit? Zweite Priorität, das sind wir selber. Also Gott, dann du. Um es gleich klarzustellen, es geht hier nicht um unsere egoistischen Wünsche oder um Selbstverwirklichung. Aber Gottes Wort spricht sehr viel davon, dass wir als zweite Priorität die Aufgaben, uns um unser geistliches Wohl zu kümmern. Also wenn ich Zeit mit Gott verbringe, darf ich auch mich um mich selbst kümmern. Denn nur wenn es mir geistig gut geht, können wir dem Nächsten gut und richtig begegnen. Deshalb schreibt der Paulus auch an Timotheus, acht auf dich selber. Die Bibel ermutigt uns sehr, dass wir auf uns selber Acht haben. Denn wenn wir nicht auf uns selber Acht haben, nicht nur in der geistigen Disziplin, sondern in den alltäglichen Gebieten, wie zum Beispiel Schlafen, Essen oder Fitness, dann wird es schwer, anderen zu dienen. Zweite Priorität, dass wir auf uns selber achten. Können wir mal, wir sind ja so beschäftigt, wir wollen ja immer die Welt retten und 175 Mails checken oder wie auch immer. Nee, heute macht man eher Instagram und WhatsApp und keine Ahnung. Ich bin halt noch ein bisschen oldschool, aber ihr wisst, was ich meine. Die dritte Priorität ist unsere Familie. Und das ist ein riesengroßes Gebiet. Und nicht jeder Christ lebt ja in die gleiche Familienverhältnisse. Das ist mir klar. Die Priorität eines Verheirateten sieht anders aus wie für einen Alleinerziehenden oder Single. In den Bereich der Familie fallen ja auch die Eltern und Großeltern. Auch hier spricht ja die Bibel von der Notwendigkeit, dass wir uns um sie kümmern. Also kannst du nicht sagen, ich dien halt Gott und was kümmern mich meine Kinder oder um was kümmern mich meine Eltern oder meine Großeltern? Das geht nicht. Familie ist von Gott, für Gott eine große Bedeutung. Familie ist für Gott wichtig und wir sind aufgerufen, sie in unserer Prioritätenliste richtig einzuordnen. Vierte Priorität, kommt die Gemeinde. Nach unserer leiblichen oder biologischen Familie kommt natürlich logischerweise auch die geistliche Familie. Die darf unsere nächste Priorität sein. Das ist die lokale, also nicht die weltweite umspannende Gemeinde, sondern die lokale, zu der ich verbindlich gehöre. Und in unseren Grundkursen formulieren wir es ja so, Gemeinde ist der Lieblingsgedanke Gottes und das finde ich genial, weil Jesus selber sie gegründet hat mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und was Jesus wichtig ist, kann mir nicht unwichtig sein. Dann habe ich irgendwie was nicht verstanden. Warum ist Gemeinde wichtig? Die Bibel beschreibt so, Apostelgeschichte 2,42, sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil. Und darf ich euch was sagen? Die hatten keine modernen Kommunikationsmittel wie PowerPoint, Videoclips, Filme, sondern die durften einfach zuhören. Und die Frage ist ja immer, wie gehe ich an eine Sache ran, wenn ich vom Wort Gottes unterwiesen werde? Also ich bin nicht gegen Videoclips, ich bin für die modernen Dinge alles super, weil es einfach Dinge eindrücklicher macht. Aber die Gemeinde, unsere geistliche Familie, ist doch ein Ort der Gemeinschaft, der Motivation, der Ausbildung und der Zurüstung für Leben und Dienst. Also ich würde nicht hier vorne stehen, wenn es Gemeinde nicht gäbe. Aus zwei Gründen. In der Gemeinde bin ich unterwiesen worden. Und wenn es Gemeinde nicht gäbe, bräuchte ich heute Morgen nicht predigen. Ganz einfach. Und Gemeinde darf uns auch helfen, neue Kraft zu schöpfen und auch zu helfen, dass wir unseren Herrn nicht aus den Augen verlieren. Wir alle kennen doch Situationen, wo wir die Gebete von unseren Geschwistern gebraucht haben. Entschuldigung, ich komme ab und zu in den Dialekt. Dass es uns hilft, den Herrn nicht aus den Augen zu verlieren. Und es ist doch so wunderbar, wenn wir von unseren Brüdern und Schwestern, ich sage es jetzt mal ganz fromm, hören, wie sie im Alltag Gott erleben, was sie mit Jesus erlebt haben. Ich bin begeistert in der Kleingruppe, wenn man zählt, wie Gott gewirkt hat unter der Woche und auch hier in den Gottesdiensten. Und wir wollen doch zusammen die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes miteinander erleben. Wir wollen doch zusammen miteinander geistliche Erlebnisse machen. Deshalb freut mich, dass ihr so ein Event habt, weil ihr das gemeinschaftlich tun wollt und nicht irgendein Videoclip nur anhört. Also wo wir gemeinsam beten, Gott loben und ehren. Weil wir haben gesagt, Übereinkunft. Jesus sagt, wenn drei in einer Sache eins werden, dann wird das erhören. Fünfte Priorität. Unser Beruf. Wir wissen, unser Job, der Ort, wo wir arbeiten und unser Geld verdienen, auch er hat einen Platz in unserer biblischen Prioritätenliste. Denn auch hier können wir Jesus repräsentieren, Salz und Licht sein. Und das Licht, das er in uns angezündet hat, anderen Menschen weitervermitteln, unseren Arbeitskollegen weitergeben. Auch hier findet Gottesdienst statt. Ich diene am Arbeitsplatz meinen Gott. Und wenn wir das richtig einordnen, wird sie auch auswirken, was Gott möchte. War mir auch nicht so bewusst, aber ich finde es spannend. 1. Mose 2,15 steht, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Also Arbeit ist von Gott gesetzt. Und das war noch im Paradies, das war noch vor dem Sündenfall. Also jeder, der jetzt Angst hat, wenn er mal im Himmel ist, dass er nur auf der Wolke 7 sitzt und die ganze Zeit nur musiziert, da wird sicher auch einen Platz geben, wo uns Gott hinstellt, wo wir für ihn wirken und arbeiten dürfen. Und in 1. Thessalonicher 3, 11 und 12 steht, wir haben nämlich gehört, dass einige von euch ein untätiges Leben führen, nicht arbeiten wollen und ihre Zeit nutzlos vertun. Im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, appellieren wir an diese Leute und ermahnen sie, dass sie regelmäßig arbeiten und sich ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen sollen. Das ist eine Anordnung Gottes. Also mit unserer Arbeit sorgen wir ja dafür, wenn wir nicht gerade schon Rentner sind oder sonst gehandicapt, dass wir nicht arbeiten können, dass wir für unseren Lebensunterhalt sorgen. Ich weiß, in unserer Gesellschaft, ich arbeite ja stark basiert ja stark auf dem Prinzip Leistung. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach, im Berufsleben klare Prioritäten zu setzen. Aber als Christen sind wir aufgefordert, auch hier ein klares und lebendiges Zeugnis zu sein. Dass wir auch dort einen Unterschied machen. Wie rede ich über meine Arbeitskollegen? Wie arbeite ich, wenn es mein Chef nicht sieht? Und jetzt komme ich zu der letzten Priorität, das ist die sechste und das ist die Freizeit. Also unter diesem Bereich, also im sechsten und letzten Bereich, fallen ja alle anderen Aktivitäten unseres Lebens, nämlich Hobby, Ausruhen, ein gutes Buch lesen, Sport machen. Es ist keine Sünde zu entspannen. Es ist keine Sünde, am Sonntagnachmittag einen Mittagsschlaf zu halten. Es ist auch keine Sünde, im Garten zu liegen und ein gutes Buch zu lesen. Und es ist auch keine Sünde, zum Italiener zu gehen und einen Espresso zu trinken oder Due Espressi oder sowas Ähnliches. Es ist keine Sünde. Es ist auch keine Sünde, ein gutes Fußballspiel anzuschauen. Und den italienischen Geschwistern heute wünsche ich viel Geduld und viel Nerven. Ich kann euch eins verraten, ich kann heute Abend das Fußballspiel ganz entspannt angucken. Weil die Deutschen haben mir das Geschenk gemacht, schon im Achtelfinale auszuscheiden, weil sie so schlecht kickten. Aber ich hoffe, dass ich besser predige wie die Fußballspiele. Aber nein, ich möchte mit nur ausdrücken. Weil manchmal haben wir so komische Vorstellungen. Ich kann jetzt nicht liegen, ich muss noch Bibel lesen, das Buch lesen, noch beten, noch Seller anrufen, jenes machen. Ja, das hat alles seinen Platz, aber auch wenn wir auf uns selber achten, gucken wir auch auf uns selber und da gehört auch die Freizeit dazu. Es gibt jetzt zwei mögliche Reaktionen auf das, was ich gesagt habe. Ich kann es aussetzen oder ich kann es umsetzen. Aber Gott möchte doch, dass wir unser Leben planen und auch fruchtbringend leben. Und dazu gehört auch ohne Frage, dass wir Prioritäten setzen. Es geht ja nicht darum, dass wir uns von biblischen Prioritäten knechten lassen, sondern dass wir verstehen, Gott möchte uns ein festes Fundament geben, in dem unser Leben und Alltag fest verankert ist. Da geht es um die Entscheidung meines Herzens. Nicht nur um die Zeit, die wir für eine Priorität einplanen. Wir können noch so viel Arbeit haben, aber wenn wir dadurch Gott, uns selber, unsere Familien, die Gemeinde, unseren Beruf, unsere Freizeit vernachlässigen, leiden wir kurz oder lang an dieser Haltung. Und Gott möchte uns helfen, diese Dinge umzusetzen, gewinnbringend. Das darf so ein Fundamentblock in unserem Leben sein, dass wir es richten, dass wir gut im Glaubensleben das umsetzen. Denn wir wissen, wenn Jesus unser Fundament ist, dann hat es eine Auswirkung auf unser Leben und unseren Alltag. Wir sind doch alle mit Jesus unterwegs. Und wie bei jeder Reise verläuft man verschiedene Stationen. Die Bibel verspricht uns doch, dass grundlegend echte Veränderung möglich ist. Denn es geht im Leben eines Christen, im Leben von dir und mir ja darum, Jesus ähnlicher zu werden. Zumindest beten wir das. Ich bin mir nicht immer sicher, ob wir uns so ganz bewusst sind über die Konsequenz. Aber wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann bedeutet es doch, dass ich echt und authentisches geistliches Leben habe, damit ich Jesus ähnlicher werden kann. Und um dieses Ziel zu erreichen, braucht es Prioritäten. Jeder von uns möchte doch gut in Form sein und fit sein. Aber es ist doch auch eine Wahrheit, trainieren tun wir nicht so gern. Also ich habe lieber Fußball gespielt, wie trainiert. Aber Disziplin ist nun mal das Mittel, das unseren Wunsch zur Erfahrung bringt. Nur geistliche Menschen bringen auch geistliche Frucht hervor, so wie ein Birnbaum nur Birnen hervorbringt. Und geistliche Frucht bringst du auch nur, wenn du geistlich lebst. Auch geistliche Übungen kosten Zeit. Und sobald wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen, lautet doch die wichtige Frage, was hilft mir, gemäß meiner Entscheidung zu leben? Im Englischen heißt ja das Wort Jüngerschaft Discipleship. Wenn er gut auch in der Schule aufgepasst hat, wisst ihr das. Und hat den gleichen Wortstamm wie Disziplin. Und wenn wir Jünger Jesu sind, dann bedeutet es doch, geordnet zu leben. Also wenn Jesus in Leben hereintritt, dann hört es Chaos auf. Ich hoffe, dass es bei euch so ist. Und ich meine Disziplin nicht in dem Sinne von Kontrolle. Wenn ich ein bestimmtes Wissensgebiet studiere, habe ich Kontrolle darüber. erziehe ich meine Kinder, möchte ich sie ein wenig unter Kontrolle haben. Zumindest die Idee. Aber im Geistlichen bedeutet Disziplin, einen Raum zu schaffen, in dem Gott durch den Heiligen Geist in uns handeln kann. In diesem Sinn bedeutet Disziplin, für eine Zeit zu sorgen, wo man nicht beschäftigt ist, auch nicht in den Gedanken. Raum zu schaffen, dass etwas geschehen kann, was du nicht geplant hast und womit du nicht gerechnet hast. Wo du Impulse für dein Leben bekommst, wo du die Stimme von Gott hören kannst und damit auch entsprechend handeln kannst. Diesen Raum brauchen wir alle. Und dass ich den Raum habe, braucht es ein geordnetes Leben, Disziplin, mir die Zeit zu nehmen. Frage an euch. Glaubt ihr, dass wir Gott bewegen können? Glaubt ihr, dass Gott sich bewegen kann? Zu uns und für uns. Ich gebe euch den biblischen Beweis, dass es so ist. In Jakobus 4, Vers 8 steht, kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Oder andere Übersetzung, naht euch zu Gott, dann wird Gott uns oder wird sich uns nahen. Also wenn wir beten, wenn wir zu seinen Füßen sitzen, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, können wir Gott bewegen. Und ich finde es so wertvoll, Gott mein Herz, mit Gott mein Herz zu teilen. Und ich finde es so wertvoll, Gottes Stimme zu hören. So wertvoll, dass er in mein Leben sprechen kann. Und das passiert nicht, wenn ich in Hektik bin, sondern wenn ich die richtigen Prioritäten setze. Und dazu möchte ich euch heute Morgen sehr ermutigen. Ich wünsche euch, dir, mir viel Segen und Freude für unser Leben im Unterwegssein mit Jesus. Ich kann sagen, es ist spannend, mit Jesus unterwegs sein. Du erlebst immer neue Facetten, wo du denkst, ach Jesus, so bist du auch. Habe ich gar nicht gewusst. Entweder durch Zeugnisse von meinen Brüdern und Schwestern, aber auch so, wie ich ihn erlebe. Und ich bete heute Morgen für euch, dass ihr die richtigen Prioritäten setzt. Gott, ihr selber, eure Familie, eure Gemeinde, unsere Gemeinde, euren Beruf und unsere Freizeit, dass wir das richtig einordnen und planen und dass wir einen Raum schaffen, dass der Heilige Geist zu uns reden kann. Das wünsche ich mir auch für die Gemeinde, dass wir da gemeinschaftlich unterwegs sind. Und ich freue mich schon auf den Dienstag, aber auch so, was wir noch mit Gott alles erleben werden, auch heute. Wir erwarten, dass wenn wir jetzt beten, dass Gott unser Herz berührt. Können wir miteinander aufstehen? Und dann möchte ich noch beten und dann darf das Lobpreisteam kommen und Silas den Abschluss machen. Vater im Himmel, ich danke dir auch für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du Jesus selber unser Fundament bist. Und ich danke dir, Jesus, dass wir nicht ein Glaubensbekenntnis nacheifern, sondern dir selber, Jesus. Und dass du die Quelle unseres Lebens bist, dass wir bei dir Zuflucht finden. Dass bei dir, wenn wir mit dir Gemeinschaft haben, dass wir Gottesfurcht entwickle und auch Weisheit für unser Leben bekomme. Herr, wir bekennen, dass wir Weisheit vom Himmel her brauchen. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns hilfst, dass wir die richtige Priorität setzen. Du weißt, wie schnell das verschwimmen kann, dass wir vor lauter Arbeit dich nicht mehr sehen, unsere Familie nicht sehen, uns selber nicht sehen, zu wenig Zeit für uns selber nehmen. Aber ich danke dir, Herr, dass du uns im Alltag durch den Heiligen Geist erinnerst, dass wir die richtige Priorität setzen, dass wir zu deiner Ehre und dass dort, wo wir leben, dass wir dich repräsentieren als Salz und Licht in der Welt und dass wir auch einen Unterschied machen. Ich danke dir und wir bekennen heute Morgen, dass wir deine Hilfe brauchen. Und ich danke dir, dass ich für meine Geschwister beten darf und wer Jesus noch nicht kennt, dass er dich einlädt, Jesus, dass du in sein Leben kommst. Ich danke dir, dass du in Gott so voller Wunder bist. Und ich danke dir, dass wir dir dienen dürfen, dass wir miteinander unterwegs sein dürfen. Danke für deine Hilfe und für deine Gnade. Amen.